Ja, und hier ist wieder Magas Pralle Plaudertasche, der Podcast, der überhaupt der Podcast ist. Und die Maga, die hat ihre Pralle Plaudertasche, hat sie aufgemacht und sie hat jetzt einen netten, wunderbaren Menschen hervorgezaubert, den Herrn Reuter. Der Herr Reuter ist der Schulleiter der Betty-Städler-Schule, ich hoffe, ich sage es richtig. Und der ist heute zu Gast bei Maga und Maga, los, leg los.
Dankeschön, dankeschön. Ja, also ich habe einen ganz charmanten Herrn, wissen Sie wie von mir? Das ist der Jochen Reuter und der ist ein Bürgermeisterschaftskandidat. Herzlich willkommen, Herr Reuter. Schön, dass Sie heute bei mir sind. Und ja, könnten Sie unseren Hörern ein wenig was über Ihren bisherigen Werdegang erzählen und was Sie überhaupt bewogen hat, um das Amt des Bürgermeisters sich zu bewerben?
Ja, erstmal danke für die Einladung. Bitte? Ich freue mich, hier sein zu dürfen und ich freue mich auf das Gespräch. Mein Werdegang ist für das Bürgermeisteramt folgender. Ich bin seit 11 Jahren Mitglied des Marktgemeinderates in Dörrwangen und habe natürlich in diesen 11 Jahren alle Herausforderungen, die auf Kommunen zugekommen sind, mit begleitet. Das heißt, nur mal kurz eine Aufzählung zu machen, wir haben einen Kindergarten zum Beispiel neu gebaut und dann auch einen Erweiterungsbau dazu gemacht. Schule umgestaltet, Digitalisierung war ein großes Thema, natürlich die Migration, die Flüchtlingsunterbringung, die Corona-Zeit, Wegfall der Umlage für den Straßenausbau, was ja früher noch umlegbar war auf die Bürger, auf die Anwohner.
Auf die Bürger, ja.
Dann haben wir in Dörrwangen eine Besonderheit mit dem Wasserschutzgebiet. Sind da in dem Ortsteil, in dem ich wohne, in Haslach, in der Stufe 2, der zweithöchsten Stufe, was Wasserschutz anlangt. Die Energiewende ist natürlich ein Thema gewesen und ist es immer noch, wird es auch in Zukunft bleiben. Wärmeplanung, Anforderungen an Baugebieten und so weiter und so fort.
Ja, da haben Sie ja schon wahnsinnige Erfahrungen in lauter solche Sachen, die mal für uns auch wichtig sind, ne?
Ja, ich glaube, es wäre schwierig, so ein Amt zu übernehmen, wenn man in Kommunalpolitik unbedarft wäre.
Ja.
Mich interessiert Kommunalpolitik. Ich habe Freude dran an Politik insgesamt, aber an Kommunalpolitik im Speziellen. Und ich habe mich auch als Marktgemeinderat in die Themen intensiv eingearbeitet und hoffe auch, die letzten 11 Jahre einen guten Job gemacht.
Ja, das merkt man ja. Also das merkt man richtig, da Ihre Begeisterung da drin. Und das ist ja genau das, was wir brauchen.
Ja, zum Zweiten, die Frage war ja, was mir für das Amt als Bürgermeister vielleicht qualifiziert. Ich bin natürlich auch beruflich unterwegs, bin seit dem 33. Lebensjahr, jetzt bin ich 52, in der Schulleitung tätig, an mehreren Schulen gewesen, als Konrektor oder auch als Schulleiter selber. Als Konrektor war ich an der Grundmittelschule in Dentlein. Ich war an der Schule in Herrieden als Konrektor, eine Schule mit knappe 600 Schülern damals.
Oh ja, da
Grund- und Mittelschule jeweils, Dentlein und Herrieden. Ist wichtig für die Planung auch, was Schullandschaft hier in Wasserdrüdingen anlangt, dass man auch in die Grundschule einen Einblick hat. Und ich war dann ein Jahr Schulleiter in Schillingsfürst mit einer Grund- und Mittelschule.
Oh ja, da schau her.
Und jetzt, wie seit 2017, bin ich Schulleiter an der Betty-Städtler-Mittelschule in Wasserdrüdingen. Und natürlich habe ich aufgrund dieser Tätigkeit auch mit den Sachaufwandsträgern engen Kontakt gehabt und immer wieder Themen gemeinsam bespielt, waren ganz unterschiedliche Schwerpunkte in den einzelnen Kommunen. Man ist ja immer im Schulverband mit dabei, gibt seine Berichte ab und trifft dann auch Entscheidungen. In Dentlein war damals ein großes Thema die ärztliche Versorgung. Der ehemalige Bürgermeister von Dentlein, der Fritz Wörlein, hat zum Beispiel eine Arztpraxis gekauft, weil ohne den Kauf durch die Kommune wäre es nicht möglich gewesen, wieder einen Arzt vor Ort zu bekommen.
Ja.
In Schillingsfürst ist angestanden die Feuerwehrausstattung. In Schillingsfürst ist angestanden, die Schule zur Ganztagsschule weiter auszubauen und entsprechende Satzungen zu erstellen. Ohne Satzungen hat man keine Möglichkeit, bestimmte Sachen abzurechnen oder auch Mahnungen rauszugeben, wenn was nicht bezahlt wurde und so weiter. Also es war immer Berührungspunkte durch meine Tätigkeit als Schulleiter und in Schulleitung auch zur Kommune.
Ja, da haben Sie also ganz schön Erfahrung mitgebracht in dem ganzen Bereich, wo man da tätig sein muss und wo man was beachten muss. Und es spricht für Sie, ne? Das muss ich schon sagen.
Ja, und, vergessen darf man dabei auch nicht die Erfahrungen, die ich gemacht habe in meinen ehrenamtlichen Tätigkeiten. Ich war viele, viele Jahre zweiter Vorsitzender und dann zuletzt dann erster Vorsitzender vor ein paar Jahren der Jägervereinigung Dinkelsbühl.
Ah ja, ganz recht.
Habe jetzt vor 2 Jahren, 2023, einen Rehkitz-Rettungsverein gegründet. Also habe auch im Vereinsrecht ein bisschen Einblick bekommen. Man muss ja einen Verein immer gründet am Vereinsregister anmelden.
Wird das dann mit Drohnen gemacht oder wie macht man das?
Genau. Wir fliegen Drohnen, unterstützen da die heimischen Landwirte. Mhm. Normalerweise ist ja das Verantwortung der Landwirte. Die Wiesen oder die Flächen, die sie im Frühjahr mähen, zuvor
durchzuschauen,
durchzuschauen und dafür zu sorgen, dass möglichst kein Rehkitz in der Wiese liegt. Rehkitze sind Ducker, das heißt bei Gefahr. In den ersten Lebenswochen flüchten die nicht, sondern bleiben vor Ort im Gras. Und dann ist natürlich der Mähtod sicher. Und da die Landwirte das selber niemals vor der Manpower und so weiter schaffen könnten, haben wir uns als Jägerschaft von 3 Jagdgenossenschaftsrevieren entschlossen, dass wir so einen Verein gründen, haben dann auch eine Förderanträge gestellt vom Bundesamt für ländliche Entwicklung. Das habe alles ich damals gemacht. Und auch die Vereinsgründung, Satzungserstellung und so weiter. Ja, also wunderbar. Auch da bringe ich einiges mit, glaube ich, was wertvoll sein kann für die Arbeit als Bürgermeisterin Wassertrüdingen.
Naja, da habe ich schon gleich ein wenig Herz, weil mein Mann war ja auch Jäger, ne? Aber in den letzten Jahren doch nicht mehr so aktiv, weil er doch recht krank war. Ja, jetzt durch Ihren ätzigen Beruf sind Sie ja eigentlich bereits in einem hohen Beamtenstatus. Und das Bürgermeisteramt ist ja doch eine rechte Aufgabe und eine große Bürde. Wie steht jetzt dann da Ihre Familie dazu? Weil ich sage immer, jedem Menschen recht getan ist eine Kunst, die niemand kann. Ne? Und wie ist Ihre Familie zu der ganzen Sache?
Also ist klar, so eine Entscheidung, für so ein Amt zu kandidieren, trifft man nicht alleine. Ich bin verheiratet, glücklich verheiratet. Habe eine 18-jährige Tochter, die in diesem Jahr oder am Ende des Schuljahres voraussichtlich ihr Abitur ablegen wird.
Prima.
Am Gymnasium in Feuchtwangen. Und natürlich ist klar, diese Veränderung in Abi ist im Mai. Das ist gerade die Zeit, wo dann das vielleicht, wenn ich gewählt werden sollte, das Amt neu beginnt. Meine Frau ist auch als Lehrerin tätig, die ist Konrektorin an der Grundmittelschule Herr Rieden. Die macht also jetzt den Job, den ich früher vor etlichen Jahren gemacht habe.
Prima.
Und natürlich habe ich diesen Schritt mit der Familie diskutiert. Und ich weiß, dass ich mich zu 100% auf deren Unterstützung verlassen kann.
Das ist schön.
Und die Entbehrungen sind mit Sicherheit da, weil Bürgermeisteramt sehr viel Zeit Aufwand bedeutet, das ist klar. Aber meine Frau sagt, bisher warst du halt mit Vereinen unterwegs und warst mit Gemeinderat unterwegs und in deinem Beruf natürlich gibt es auch sehr, sehr viele Termine. Ja. Von daher denke ich, dass das machbar ist.
Das ist machbar.
Und vor allem freue ich mich auf eine Herausforderung, auf eine neue Aufgabe.
Challenge, ja, genau. Ja, Sie haben ja jetzt schon ein wenig was erzählt, weil ich hätte jetzt dann auch gefragt, welche Werte in Ihrer politischen Arbeit Ihnen ganz besonders wichtig sind. Aber Sie haben uns schon allerhand erzählt und das finde ich eigentlich ganz toll, weil Sie sind so vielseitig mit allem drin, habe ich jetzt festgestellt. Und das spricht natürlich schon für Sie. Jetzt ist meine Frage, wie stehen Sie jetzt zu den brandaktuellen Herausforderungen bei uns in der Gemeinde, also bei uns in Wassertrüdingen? Ich meine, Sie haben sich wahrscheinlich auch vorher informiert. Wir haben jetzt ein ganz großes Problem mit der Schließung von unserem Luna-Suppenhuhn-Unternehmen. Ne? Und jetzt hat es gerade geschält, aber Gott. Das können wir drüber wegreden. Ja, weil da müsste ja eigentlich alles getan werden, dass man den Betrieb erhält, weil es ist ja schlimm, wenn bloß eine Handvoll den Betrieb geschädigt haben durch, vorgefallen ist. Aber dann kann man doch nicht zulassen, dass so ein Werk total geschlossen wird. Und wie stehen Sie da dazu? Was sagen Sie? Was kann man da machen? kann man den Besitzer auch noch einmal vielleicht vor die Kamera, vor das Mikrofon locken und vielleicht mit ihm auch einmal ein wenig durchsprechen, noch einmal, was man machen könnte. Wie sehen Sie das ein wenig so?
Also erstmal muss ich sagen, dass es für Wassertrüdingen eine ganz bittere Entwicklung ist.
Ja.
Und wenn Sie sagen, ob das Sinn macht, den Besitzer vor ein Mikrofon zu locken oder dass der Stellung bezieht und vielleicht sich nochmal das Ganze anders überlegt und den Betrieb doch weiterführt, glaube ich, dass das zum jetzigen Zeitpunkt zu spät ist. Ich bin aber der Meinung, aufgrund der Bedeutung dieses Betriebes für die Wirtschaft in Wassertrüdingen hätte man von Seiten der Stadt einfach anders reagieren müssen. Ich habe nur ein Abwarten wahrgenommen. Ich glaube, wenn so ein Vorfall ist und ein Betrieb, der meines Wissens der zweitgrößte Gewerbesteuerzahler in Wassertrüdingen
so ist,
es hängt der Wasserpreis, es hängt der Abwasserpreis so damit zusammen.
Ja.
Das heißt, es hat eine unwahrscheinliche Bedeutung für Wassertrüdingen, nicht zuletzt aufgrund der zahlreichen Arbeitsplätze.
So
die Leute verlieren jetzt die Arbeit.
Das sind ja, glaube ich, 130 Leute.
Ne? Genau, also es ist einfach nur bedauerlich. Und wenn so ein Betrieb vor Problemen steht, bin ich der Meinung, dass man als Bürgermeister sich vor die Kamera stellen muss und nicht sagen muss, dass das alles nichts bedeutet oder nicht schlimm war, sondern es ist klar, dass nichts über Tierschutz geht. Aber man hätte als Bürgermeister, meine ich, ein Statement abgeben müssen, gleich am Anfang der ganzen Problematik zu sagen, es ist klar, es geht nichts über Tierschutz, es ist klar, wir müssen das lügenlos aufklären, das muss passieren,
ja.
Aber es darf nicht sein, dass der Betrieb an sich in Frage gestellt wird, wenn ein paar Mitarbeiter aus diesem Betrieb Verfehlungen begangen haben,
so haben
dann
sie's.
Müssen wir schauen, dass diese Fehler ausgemerzt werden und dann der Betrieb möglichst schnell wieder weitergeführt werden kann, nachdem
so
die Missstände abgeschafft worden sind.
Genau,
und wenn man das
so
gemacht hätte, glaube ich, hätte man von vornherein vielleicht einen anderen Blick auf die Sache machen können oder werfen können. Und natürlich ist auch ist Aufgabe einer Stadt, die Wirtschaft insgesamt zu unterstützen und bei Problemen zu unterstützen. Und wenn jetzt von Veterinäramtsseite und so weiter entsprechende Maßnahmen durchgeführt werden müssen, also die können ja nicht anders, die wollen ja nicht dem Betrieb irgendwas Böses, sondern die können nicht anders, wenn ein bestimmter Missstand vorliegt, muss das Veterinäramt handeln. Aber ich glaube, dass man als Bürgermeister in Kontakt mit diesen Ämtern treten muss und sagen muss, was müssen wir jetzt machen, was muss passieren in Schritten, damit der Betrieb möglichst schnell wieder aufgenommen werden kann.
Hätte
und vor allem
hätte der Stadtrat da nicht ein wenig mehr drängen müssen bei sowas, wenn der Bürgermeister da ein wenig zu soft agiert? Oder was meinen Sie?
Also ich möchte mir zum jetzigen Zeitpunkt kein Urteil über die Arbeit des Stadtrats erlauben. Letzten Endes ist das Führungssache und letzten Endes ist das Sache des Bürgermeisters in allererster Linie.
Ja,
und wenn ich eine entsprechende Vorgehensweise für mich als Bürgermeister dargelegt habe oder gefunden habe, dann muss ich den Stadtrat mit ins Boot nehmen. Das kann man diskutieren. Und es ist in diesem Stadtrat von jeder einzelnen Person so viel Qualität da. Wenn man da nach Lösungen gemeinsam gesucht hätte, wäre, glaube ich, jeder einzelne Stadtrat gerne bereit gewesen, seine Meinung und seine Sicht der Dinge lösungsorientiert beizutragen. Und da sehe ich durchaus Versäumnisse, aber es ist kein Versäumnis des Stadtrates. Die Stadträte sind ehrenamtlich tätig, der Bürgermeister ist hauptamtlich tätig und das wäre aus meiner Sicht zuallererst die Verantwortung des Bürgermeisters
gewesen. Ja, das stimmt, was Sie sagen, ist selbstverständlich richtig, was Sie sagen. Was ist jetzt Ihrer Meinung eine Vision für die wirtschaftliche Entwicklung in unserer Stadt in den nächsten 6 Jahren? Weil das ist ja Ihre Amtszeit, ne, denke ich.
Und das ist meine Amtszeit, wenn ich gewählt werden sollte. Ansonsten natürlich nicht.
Ja, ich gehe jetzt mal positiv natürlich aus.
Ja,
ne?
Ja.
Ich denke mir immer, ja, wir sind ja ein wenig weit von der Autobahn entfernt. Aber dann denke ich immer an Nördlingen. Nördlingen ist eigentlich auch ganz schön ein Stück weg von der Autobahn. Und trotzdem sind da so viele namhafte Konzerne. Wie könnte man eigentlich wieder wegen Firmen bei uns anlocken? Jetzt habe ich die Grabsteinfirma, die hat sie jetzt zurückgezogen. Ne? Das ist kein Wunder, weil viele wählen ja jetzt ein Waldgrab, also und kein Grabstein. Aber was könnte man da wegen bewirken? Könnte man da wegen Steuerermäßigungen anbieten oder wie könnte man das wegen machen, Ihrer Meinung nach?
Also erstmal ist es ganz, ganz bitter, dass bereits jetzt schon eine Firma mit der Torbau Heinen umgesiedelt ist nach Unterschwaningen.
Ja, ja, habe ich gehört.
Es ist eine weitere Firma, die sagt, wenn ihr mir keinen Baugrund, kein Gewerbegebiet, keine Erweiterungsmöglichkeit, Baumöglichkeit bieten könnt, dann werde ich auch weggehen.
Oh Gott, oh Gott.
Das steht also auch zur Diskussion ein Versäumnis.
Und wer ist das? Darf man das wissen?
Elektronikbob, Firma Elektronikbob.
Ach ja,
der sucht händeringend nach Baugrund und der Klaus Schüler, ein zweiter Bürgermeister, ist da auch dran, nach Lösungen zu finden, zu suchen und Lösungen zu finden. Es ist auch ein Riesenproblem mit der Firma Jeremias. Die Firma Jeremias, habe ich in der Zeitung kürzlich gelesen, ist eines der Firmen in Deutschland, glaube ich, unter den besten 10, was Wachstum anlangt. Ja. Die bräuchten unbedingt die Möglichkeit einer Betriebserweiterung, die müssten sich ausdehnen können. Es stehen aber in Wassertrüdingen aktuell keine Gewerbeflächen zur Verfügung. Ich war gestern in Vorbereitung auf die Aufgabe als Bürgermeister, falls ich gewählt werden sollte, am Landratsamt in Ansbach beim Herrn Merkel, der den Bereich Wirtschaftsförderung unter sich hat und Kommunen und Betriebe berät. Und eine klare Aussage von ihm, wenn man verantwortlich handelt, muss man, wenn man bestimmte Entwicklungen absehen kann, 2-3 Jahre im Vorlauf die Ausweisung von Gewerbegebieten angehen, weil das dauert die Umsetzung. Das heißt, selbst wenn jetzt Wassertrüdingen, egal unter wessen Führung, sagt, wir machen jetzt ein Gewerbegebiet, wird es 2-3 Jahre dauern, bis entsprechend tatsächlich dort gebaut werden kann.
Ach, wirklich? Das habe ich jetzt auch noch nicht gewusst, dass das so lange dauert.
Ja, das wird die Umsetzung in Anspruch nehmen. Aha. Und da hat man einfach Entwicklungen in den letzten Jahren nicht ernst genommen und jetzt ist man so weit, dass man eben für diese Firmen keine Flächen anbieten kann.
Das ist ja furchtbar.
Ich habe mit einem Vertreter aus der Wirtschaft gesprochen, der gesagt hat, weil sie Steuern angesprochen haben, die Hebesätze der Stadt Wassertrüdingen findet er angemessen und in Ordnung.
Ja.
Man darf auch nicht alles schlecht reden, es gibt auch Standortvorteile. Standortvorteil ist die Verfügbarkeit von Arbeitskräften. Die gilt es natürlich, diesen Vorteil zu erhalten. Da müssen die Schulen ihren Beitrag leisten, indem die Schulstandorte Realschule und Bettistädtler Mittelschule hier vor Ort gehalten werden, damit auch wieder Arbeitskräfte, junge Arbeitskräfte nachkommen.
Unbedingt.
Da muss auch eine gute Zusammenarbeit stattfinden, was die letzten Jahre auch der Fall war, mit vielen Betrieben vor Ort, mit der Ausbildungsmesse und so weiter. Also da hat man seine Hausaufgaben sowohl auch von Seiten der Realschule gemacht, als auch von der Seite der Bettistädtler Mittelschule aus. Es ist durchaus so, dass auch der Herr Merkel gesagt hat, es ist seit 2019, seit der Landesgartenschau, wurden, was Wirtschaftsförderung anlangt, keine Fördergelder von der Stadt Wassertrüdingen beantragt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also die Programme heißen unterschiedlich. Das eine ist die Regionalförderung. Das andere ist das Programm LIDER. Also das läuft über die ILE ab, interkommunale Zusammenarbeit, wo man bestimmte Projekte beantragen kann. Und es gibt noch einen weiteren Fördertopf, das ist das Regionalbudget. Bei der Regionalförderung.
Und da hat man nichts angefragt und gar nichts?
Nein, da geht es um Punktesystem. Man muss da Anträge stellen. Und wenn man es von verschiedenen Seiten und verschiedenen Institutionen ausmacht, hat man auch gute Chancen, Geld zu bekommen. Es sind ganz unterschiedliche Projekte, die gefördert werden können, sowohl im Kleinen als im Großen. Also bei der Regionalförderung, die kommt durch den Freistaat Bayern zum Beispiel. Da geht es um Beträge. Investitionssummen von mehr als 150.000 Euro, wo man dann, also das ist die Schwelle, wo man drüber liegen muss in der Investition, damit man Geld abgreifen kann. Im Bereich LIDER sind so um die 50.000 Euro in der Regel und im Regionalbudget sind es kleine Sachen, Anschaffungen von Maschinen und so weiter, was man auch mit fördern kann, da geht es um 2.000 bis 4.000 Euro. Also es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten. Aber das Allerwichtigste ist, aus meiner Sicht, und das hat mir auch der Vertreter aus der Wirtschaft gesagt, dass die Betriebe und die Wirtschaft das Gefühl haben muss, dass die Stadt hinter ihnen steht. Also wenn es Probleme gibt in Sachen Planung, in Sachen Erweiterung, in Sachen Bau, dass man mit der Stadt zusammen nach Lösungen sucht und nicht sagt, ja, da können wir jetzt nichts machen, wir haben nichts, sondern dass man einfach schaut, wo gibt es Lösungen, die die Firmen brauchen, sowohl was Grunderwerb anlangt,
ja, freilich.
Aber auch was das Ausräumen von Hindernissen bei Bau aufgrund vom Baurecht ja, anlangt. Ja, da muss ja. eben die Stadt mit dem Landratsamt als Baugenehmigungsbehörde ja, also da
muss,
sprechen.
Ja, das stimmt. Ne? Und da muss die Stadt, die muss sich doch ihre Unternehmen behalten und erhalten und sollte eigentlich da immer dafür sein und sollte die unterstützen. Ne? Das ist schon wichtig.
Was natürlich auch ein wichtiger Punkt ist für die Wirtschaft, also nicht nur, dass man einen Grund und Boden hat, sondern dass auch die Infrastruktur entsprechend da ist. Also man braucht Verkehrswege.
Mhm, genau.
Es ist halt nicht unbedingt förderlich, wenn die Firma Schwarzkopf zum Beispiel immer nur mit Problemen konfrontiert wird, aufgrund von Lärmbelästigung, aufgrund von Zufahrten zur Firma Schwarzkopf und so weiter. Das bringt keine gute Stimmung.
Ja.
Bei allem Verständnis für die Anwohner, also man sucht danach Lösungen, hat es auch welche gefunden, soweit ich weiß, bei Rangiergeräuschen nachts, wenn man Schicht arbeitet und arbeiten muss und nicht schlafen kann, weil nachts dann die Züge rangieren, ist klar, dass man da Gespräche führen muss. Das ist, soweit ich weiß, auch gelöst worden am Gespräch. Aber das sind die Aufgaben von Bürgermeister, von Stadt, sich um sowas zu kümmern,
ja,
ohne dass dann bei den Betrieben was hängen bleibt und da schlechte Stimmung aufkommt.
Nein, das soll ja auf keinen Fall passieren.
Das sind unsere Arbeitgeber und das ist eine große, große Wertschöpfung für die Stadt an Gewerbesteuern.
Ja.
Ohne die sind wir nicht handlungsfähig.
Das ist richtig, das ist wahr. Jetzt habe ich noch eine Frage. Wenn planen Sie auch ab und zu mal, wenn es soweit ist, ne? die Bürger wegen zu den örtlichen Entscheidungen einzubinden? Würden Sie jetzt zum Beispiel, wenn irgendwas Signifikantes entschieden werden soll, dass vielleicht auch mal eine Bürgerbefragung stattfindet? Wie stehen Sie da dazu?
Zur Bürgerbeteiligung und Bürgerbefragung macht man dann, wenn es Sinn macht.
Mhm.
Ich glaube, dass man zwei Sachen nicht verwechseln darf. Das ist die Bürgerbeteiligung und die Bürgernähe.
Ja.
Ich war jetzt bei so vielen Gesprächen auf Kirchwein, auf zahlreichen Veranstaltungen am Regionalpavillon, auf Weinfesten, am Sportplatz, überall, wenn man ein offenes Ohr hat. Dann sprechen einen die Bürger an und sagen, das und das liegt im Argen, da und da sollte man rangehen. Jetzt bin ich aber keiner, der jedem sagt, ja, das mache ich oder das würde ich machen, sondern ich weiß sehr wohl, dass alles, was man umsetzt, immer davon abhängt, ob man das Geld dafür hat und ob man auch die Manpower in der Verwaltung dazu hat. Und das ist jetzt, was Bürgerbeteiligung anlangt, der wesentliche Punkt. Ich nenne es einfach mal als Beispiel ISEC. Es war vor kurzem ein Jugendworkshop.
Mhm.
Ich glaube, heute ist der Artikel in der Zeitung gewesen dazu.
Ich habe es noch nicht gelesen.
Ich habe ihn auch noch nicht gelesen, aber ich habe ein WhatsApp bekommen mit dem Bild, dass der drin steht. Ich weiß, dass an dieser Veranstaltung 5 Jugendliche aus Geizheim da waren und 2 Jugendliche aus Wassertrüdingen. ISEC braucht man und diese Workshop muss man es auch machen, damit man später Fördergelder bekommen kann der Städte, Stadtentwicklung.
Stadtentwicklung, ja.
Also, das ist wichtig, deswegen braucht man das, genauso wie man die anderen Veranstaltungen bei der Dorferneuerung braucht, so braucht man das auch für die Stadtentwicklung, um in die Förderprogramme reinzukommen und Geld zu bekommen. Aber nichtsdestotrotz ist so eine Bürgerbeteiligung aus meiner Sicht nicht seriös. Wenn ich dann 7 Jugendliche habe, die sich tatsächlich beteiligen und ihre Meinung dazu sagen. Alle sagen, man muss was für Jugend machen, aber die Jugend, wenn man dann sie braucht, um Ideen einzubringen, kommen sie zu solchen Veranstaltungen nicht.
Das ist also, schade, ne?
Also muss man da, ja, aber man kann da einen anderen Weg wählen. Ist ja mein Job als Lehrer, mit Jugendlichen Kontakt zu haben.
Ja,
man muss da die woanders dann treffen, da gibt es schon Möglichkeiten. Aber jetzt speziell zur Bürgerbeteiligung, schauen Sie das Verkehrskonzept an. Ja, ich war als Schulleiter auch eingeladen, habe nicht teilgenommen, weil ich als Auswärtiger, ich wohne ja in Haslach und da war Bürgermeisteramt für mich noch ganz weit weg.
Genau. Freilich.
Und deswegen habe ich dann auch nicht teilgenommen. Ich habe das, was ich für als Schule brauchte, wurde in der Landesgartenschau geschaffen. Das war der Ampelübergang. Überquerung am Friedhof. Das war für die Schulwegsicherheit wichtig. Das wurde bereits erfüllt und von daher habe ich gesagt, ich nehme an diesem Workshop nicht teil. Aber ich habe natürlich Kolleginnen, die in Wassertrüdingen wohnen. Und die haben mir mitgeteilt, dass an manchen Workshops zum Verkehrskonzepterstellung nur 4 bis 6 Personen teilgenommen haben.
Und das ist, gar nicht denken,
das ist dann keine Bürgerbeteiligung, nein, sondern dann nehmen die 4 oder 6 Personen Einfluss auf Entscheidungen. Das Verkehrskonzept hat natürlich entsprechend Geld gekostet, wird durch Ingenieurbüro begleitet.
Ja, ja, ja.
Und alles, was man an Konzepten macht und aufruft und Bürger beteiligt, ist eine unwahrscheinliche Mehrbelastung für die Verwaltung.
Ja, das ist, stimmt schon.
Ich bin der Meinung, dass wir in Deutschland nicht zu Unrecht eine repräsentative Demokratie haben. Das heißt, es werden Volksvertreter gewählt und diese Volksvertreter, die müssen den Mut haben und Entscheidungen richtig, zu treffen.
Die richtige Entscheidung zu
und
treffen.
Und Verantwortung zu übernehmen.
Ja.
Und die Bürger sollten schon ein Stück weit Vertrauen haben, dass die Entscheidungen auch verantwortlich getroffen werden.
Das ist jetzt eine ehrliche Antwort, muss ich wirklich sagen. Das gefällt mir ganz gut.
Bürgernähe ist natürlich wichtig. Wenn ich dann höre in Fürnheim, dass es ewig gedauert hat, bis die Leichenhalle geweißelt werden konnte, da muss man einfach sagen, jetzt macht es einfach. Ne? Also die haben, ging es um 3 Bar Eimer Farbe, die anscheinend im Haushalt nicht berücksichtigt wurden. Das sind aber alles nur Geschichten vom Hörensagen.
Ne?
Ja, genau. Das, genau. Und das sind so Dinge, wo Bürgernähe wichtig ist, dass man draußen ist. Ich habe ja im Vorlauf und Vorbereitung auf den Wahlkampf und auf die Gespräche mir jeden Ortsteil mit dem Fahrrad angeschaut, mit den Ortssprechern zusammen. Ich war in jedem Ortsteil, habe immer einen Tag investiert, habe mir viel zeigen lassen, viele Gespräche geführt. Es waren auch andere Bürger noch mit involviert. Und aus diesen Gesprächen habe ich so viel mitbekommen. Also Einbau von Toren im Feuerwehrhaus in Obermögersheim, das Feuerwehrhaus ist generell eigentlich baufällig und muss was gemacht werden. In Fürnheim am Feuerwehrhaus wird, obwohl ein wasserführendes Fahrzeug drin steht, mit einem Radiator die Halle nur beheizt. Es ist keine Heizung vorhanden, wo quasi entsprechend Temperatur herbekommt, damit. Sind alle solche Sachen, so Kleinigkeiten eigentlich, wo man handeln muss.
Aber das ist interessant, wenn Sie sowas rausfinden alles.
Ja, aber das bekommt man mit, das ist Bürgernähe, das ist keine Bürgerbeteiligung. Ja. Für mich ist es wichtig, die Anliegen und die Wünsche von Bürgern ernst zu nehmen. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, ob man es jetzt über eine Bürgersprechstunde macht, das muss man dann schauen, wie groß die Anfrage oder der Andrang ist. Aber es ist schon so, dass der Bürgermeister oder auch die Verwaltung für Bürger entsprechend erreichbar sein sollte.
Ja.
Und wenn Bürger die das Gefühl haben, dass man ihre Anliegen, ihre Wünsche ernst nimmt, dann sind sie auch bereit, damit zu beizutragen, dass es zum Guten geht.
Genau.
Allerdings bin ich auch jemand, der klipp und klar sagt, manche Sachen sind nice to have, aber es gibt dann schon auch Sachen, die Priorität haben,
sowieso,
wie zum Beispiel jetzt die Ausweisung und Schließung vom Gewerbegebiet. Eine weitere Priorität, die wahnsinnig auf den Nägeln brennt, ist die Sache der Ganztagsbetreuung in den Ferien, was Rechtsanspruch ab dem Schuljahr 2026, 2027 sein wird. Da wird momentan eine Machbarkeitsstudie vom guten Hirten gemacht und einen Auftrag gegeben. Auch hier hat man aus meiner Sicht im zweiten vom ersten Schritt gemacht. Es muss, bevor man irgendwas macht, immer schon mal eine Bedarfserhebung gemacht werden, sowohl in der Schule als auch im Kindergarten. Und dann glaube ich, dass man das mit der Machbarkeitsstudie einfach zu kurz denkt. Man muss überlegen, ob 11.000 Quadratmeter für 150 Kinder plus 25 Kinder im Hort als Fläche notwendig sind, ob man nicht andere Nutzungsmöglichkeiten mit in Erwägung bezieht. Und diese Gedanken muss man mit dem Stadtrat besprechen, weil, wie gesagt, es gibt in diesem Stadtrat so viel Qualität. Jeder Einzelne steht im Beruf seinen Mann oder seine Frau. Und was ich da mitbekommen habe, unabhängig von Parteien, haben die so viel Qualität, dass es wichtig wäre, mit offenen Karten zu spielen. Und die können natürlich nur Entscheidungen treffen, wenn entsprechende Zahlen vorgelegt werden.
Klar.
Und da muss man vielleicht auch mal groß denken, ne? Und nicht nur sagen, wir müssen jetzt eine schnelle Lösung finden mit Sanierung. Dann haben wir einen Kindergarten für 150 Personen, aktuell sind 137 drin, der aber auf einer Fläche von 2500 Quadratmeter Gebäudefläche, Grundfläche genutzt wird. Und da werden viele Räume einfach gar nicht in Anspruch genommen,
das
auch
ist
nicht gebraucht.
Schade, ne?
Ja, und das sind aber Kosten, die entstehen in der Folge. momentan, soweit ich weiß, jährliches Defizit von 200.000 Euro, was die Stadt tragen muss. Und das sind eben Entscheidungen, da muss ich mit den Leuten vor Ort sprechen, das ist für mich Bürgernähe.
Ja.
Und nicht Bürgerbeteiligung, wo man Konzepte macht, die die Verwaltung belasten. Jede Konzepterstellung, jede Veranstaltung bedarf einer Vorbereitung.
Unbedingt, ja,
und, völlig. Wenn ich nur noch Konzepte erstelle und Konzepte erstelle, dann komme ich nicht zur Durchführung. Und das ist was generell ich in Kommunen sehe, auch in der Kommune in Dörrwangen war ich da in der Richtung etwas unzufrieden, wobei es die letzten zwei Jahre, eineinhalb Jahre besser geworden ist. Ich glaube, man muss einfach zur Umsetzung kommen und Entscheidungen treffen und nicht ins Klein-Klein diskutieren, sondern sagen, das ist unsere Entscheidung, jetzt setzen wir um. Und dann die Energie bündeln und schauen, dass man das zusammen hinbekommt.
Wie könnte man jetzt eigentlich mit unserer Stadtentwicklung ein wenig was machen? Ne? Also sagen wir mal so, wir haben eigentlich wenig vernachlässigte Gebäude, muss ich sagen, wenn ich mal so durch ans, habe ich jetzt schon entdeckt. Aber wie könnte man ein wenig unser Stadtleben, also man fährt durch den Marktplatz durch und es ist alles so tot. Wie könnte man die Besitzer ein wenig dazu animieren, dass die ein wenig Lehm einhauchen lassen in ihre Läden?
Ich gehe mal ein bisschen weiter zurück. Ich habe mit ehemaligen Stadträten gesprochen, die schon mehrere Legislaturperioden nicht mehr im Amt sind. Viele haben gesagt, wir haben das und das schon probiert. Es war schon Ingenieurbüro mit an Bord, um da Konzepte zu entwickeln. Es gab in den Stadträten der früheren Zeit auch Steuergruppen, die sich dieses Problems angenommen haben. Und eine wirkliche Lösung hat man nicht gefunden. Erstmal war das die Entwicklung da, dass durch den Einzelhandel die Verlagerung nach außen natürlich die Geschäfte in der Altstadt gestorben sind und zugemacht wurden. Es ist aber so, dass man überlegen muss, in welche Richtung will man gehen. Ich war jetzt diese Woche auf der ISEC-Veranstaltung zur Stadtentwicklung. Muss ich sagen, ein brisantes Thema. Es waren 28 Personen anwesend. Von diesen 28 Personen, wenn man die Personen der Verwaltung der Stadt Wassertrüdingen und die amtierenden Stadträte und mich abzieht, waren es noch 18 Bürger. Also wiederum so, dass relativ wenige sich beteiligt haben. Aber das Interessante war, dass zwei dabei waren, die Eigentümer von Liegenschaften in der Altstadt sind. Und die haben gesagt, sie wären durchaus bereit, was zu machen, aber es hat die letzten Jahre mit ihnen niemand drüber gesprochen. Und das ist, glaube ich, das Mittel der Wahl, das zu kommunizieren. Ich glaube, dass man die Bewohner der Altstadt einladen muss und einfach einmal einen Spaziergang durch die Altstadt macht. Und dann fragen, seht ihr diese Altstadt als attraktiv an und vergleicht es mal mit der Zeit aus der Landesgartenschau. Da war eine richtig positive Stimmung in ganz Wassertrüdingen. Das Städtle hat sich rausgeputzt.
Genau.
Und es ist nicht nur so, dass jetzt die Läden sterben oder dass vielleicht manche Schaufenster nicht so ansprechend gestaltet sind, wie es vielleicht sein könnte, sondern es ist auch so, dass keine Blumen vor den Fenstern hängen, dass keine Pflanztröge drin sind, also nichts, was in irgendeiner Art und Weise attraktiv ist, ne? Und wo sich dann, wenn man durchgeht, wohlfühlt. Ja. Das ist das eine, dass man da schon mal was bewegen kann und sagen kann, wäre es nicht möglich, dass ihr ein bisschen aktiver werdet und ein bisschen euer Städtle schmückt und
schöner macht,
und eine positive Stimmung reinbringt. Also ich habe so viel Tristesse und jeder bemängelt es, aber keiner packt es an. Ich glaube, es ist wichtig, dass eine positive Stimmung reinkommt und es ist auch wichtig, dass man ähnlich wie in Dinkelsbühl in der Dr. Martin Luther Straße, was so ein Flanierbereich ist. Diese Stadt würde so viel hergeben in der Altstadt, die Hauptstraße vom Törle.
Ja.
Richtung Schloss.
Unbedingt.
Würde so viel hergeben, wenn man Gastronomie hätte, wenn man da Eisdiele und ein Café hätte.
Ja.
Das liegt aber nicht, dass man niemanden findet. Wir haben vorhin schon im Vorgespräch, bevor wir jetzt angefangen haben, mit dem Podcast gesprochen. Der Herr Schuster ist ja Betreiber der Kiosk. dass es immer schwieriger wird, zum einen Personal zu finden, ja, zum anderen auch die Preise, die Lebensmittelpreise mit einzupreisen, dass es immer schwieriger wird, da lukrativ rauszukommen. Wenn dann noch Mieten bezahlt werden müssen, ist es nochmal schwieriger für die Gebäude. Aber ich glaube, dass es da Lösungen gibt und dass man einfach mit den Leuten sprechen muss. Was ich jetzt gesagt habe, sind übrigens nicht nur meine Ideen, sondern das waren auch Ideen, die in der ISEC von vielen Stadträten und von Bürgern mitgenannt wurden. Was ich jetzt zum Besten gab, das möchte ich nicht nur für mich verkaufen.
Schön, 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 ja. Na, aber ich, man hat zum Beispiel auch, sprechen wir ein wenig über die Förderung von der kulturellen Vielfalt und wie man da ein wenig was machen könnte. Also, Sie wissen ja, ich habe damals ein wenig gekämpft, welcher meine Mühe, welchen Abriss, ne? Und da habe ich mir immer vorgestellt, da könnte man Kino neu bauen und eine Mühlenbar und oben eine Dachterrasse mit wahnsinniger Aussicht und alles. Wir haben dann in der Gartenschau haben wir mal so ein Open-Air-Kino gehabt. Ne? Das wäre doch vielleicht auch mal wieder ganz toll, jährlich sowas zu starten. Oder einfach vielleicht ein Kinoabend wo. Das hat man mir jetzt kürzlich mal gesagt, da habe ich gesagt, das sage ich danach schon mal. Das wären doch auch wegen so Sachen, wo man die Stadt noch wegen beleben könnte im Sommer und im Winter.
Erzählen Sie mal ein positives Beispiel von Bürgernähe. Wenn Sie das sagen, ist das eine super Idee. Mhm. Und ich bin mir sicher, wenn das an entsprechende Stellen herangetragen wird, dass sowas aufgenommen wird. Es ist eine funktionierende Tourismusabteilung da in Wassertrüdingen. Die machen sich Gedanken und ich glaube, dass jeder für Anregungen dieser Art dankbar wäre.
Dann werde ich das einmal vorbringen.
Absolut, das ist eine sehr gute Idee, ein Kino zu bauen. Ich habe vorhin schon gesagt, ich sage nicht zu allem Ja und Amen und sage, das wäre durchaus erstrebenswert. Ich glaube, dass in Wassertrüdingen so viel Aufgaben anstehen, die Pflichtaufgaben für die Stadt sind. Und ich glaube, dass man das nicht seriös betreiben wird, wenn man jetzt sagen würde, wir haben unsere Hausaufgaben an Pflichtaufgaben zu erfüllen. Ich habe vorhin die Kindertagesstätte unter dem Himmelszelt angesprochen, in Guten Hirten. Man darf nicht vergessen, es wird für die Jugend, das Wasserwerk muss saniert werden.
Ja, das muss saniert werden.
Es muss der Bahnhof was gemacht werden.
Ja.
Es ist wichtig, Straßen zu sanieren, wobei ich auch hier eigene Meinung habe, was in Wassertrüdingen durchaus ausbaufähig wäre mit Straßensanierung, dass man erstmal sagt, man schaut, dass die nicht schlechter werden. Also ich sage einfach mal als Stichwort Risse zu vergießen. Oder auch Straßenarmierungen zu machen, damit die Baufälligkeit, die absolute Sanierung noch ein paar Jahre hinausgeschoben wird, weil ansonsten überrollt einen dieses Thema irgendwann. Es gibt die Hesselberghalle zu sanieren.
Der Boden,
der Boden muss gemacht werden. Ja. Energetische Sanierung, auch in der Industriehalle steht es langfristig auf der Agenda. Und so weiter und so fort. Und deswegen ist es solche Ideen mit Kino.
Na, ich wollte jetzt nicht sagen, ein Kino bauen oder irgendwas, sondern einfach einen Filmabend abhalten. Ja. So habe ich gemeint. Ne? Ja. Also um Gottes Willen,
Kino bauen. Ich war vor Jahren, in meiner jungen Erwachsenenzeit, habe ich eine Lebensgefährtin aus Augsburg gehabt. Und da war Freiluftkino ein Wahnsinns-Event. Das wurde wöchentlich durchgeführt. Ich meine, das wäre jetzt vielleicht von der Dichte her für Wassertrüdingen zu viel. Aber ich glaube, dass das eine sehr gute Idee ist.
Und also das ist damals mit dem Freddie Mercury, das war ein super Event. Na gut, da war Gartenschau, ne? Da war natürlich viel da. Aber ich könnte mir vorstellen, das könnte man einmal im Jahr machen oder zweimal.
So ein Event würde mit Sicherheit auch Anklang aus der ganzen Region finden.
Ja, ja, doch, denke ich schon. Naja. Ja, wie denken Sie dann wie Sie mit den anderen politischen Parteien und Vereinen zusammenarbeiten, um die Bedürfnisse und das Wohl der Bürger zu erfüllen? Wie können Sie sich das ein wenig vorstellen? Ich meine, Sie haben ja schon viel erzählt, wie gut Ihre Verbindungen zu alles sind und was Sie bisher gemacht hat. Und da kann ich mir vorstellen, dass Sie das total diplomatisch absolvieren und gerecht vor allen Dingen. Und
Also das muss ich erstmal nochmal berichtigen. Ich habe nicht betont, wie gut meine Verbindungen zu allen anderen politischen Parteien sind. Ich habe jetzt Ende November eine Einladung von der Partei der Grünen und hoffe da auf einen guten und konstruktiven Austausch. Man trifft da immer dieselben Leute bei Veranstaltungen vom Bündnis. Ich bin in Stadtratssitzungen, den letzten Stadtratssitzungen, Bauausschusssitzungen anwesend gewesen, als Zuhörer natürlich im öffentlichen Raum. Und was ich da sehe, ist, dass viel in kleinen Grabenkämpfen und Diskussionen an Energie verschwendet wird, aus meiner Sicht. Und ich möchte auch jedem Stadtratsmitglied bestätigen oder sagen, es ist zu spüren, dass jeder Einzelne für die Stadt das Beste will.
Ja.
Der eine legt halt da einen Schwerpunkt drauf und der andere legt da einen Schwerpunkt drauf. Und ich habe vorhin schon ein paar Mal erwähnt, dass jeder Stadtratmitglied, und das sind auch die Kandidaten, die jetzt auf der Liste stehen für die nächste Kommunalwahl im März, die bringen so viel Qualität mit an beruflicher Erfahrung.
Ja, das haben Sie vorhin schon gesagt.
Und ich glaube, dass es wichtig ist, diese Qualität, was da mitgebracht wird, diese Energie nicht in Grabenkämpfe zu verschwenden, sondern das in positive Energie zum Wohle der Stadt hin zu kanalisieren und das hinzukriegen.
Genau.
Und dafür ist natürlich auch nötig, Ideen und Meinungen anderer, egal welcher Fraktion, gelten zu lassen. Kommunalpolitik darf keine Parteipolitik sein.
Das ist ein wahrer Spruch. Das ist ein wahrer Spruch und das haben Sie wunderbar gesagt. Genau so soll es sein. Es soll nicht bloß, weil jetzt die Partei insgesamt das anders denkt, es soll zum Wohl der Bürger sein.
Genau.
Ne?
Und dazu, es gibt so vieles, was wichtig ist. Das ist übrigens auch unser Spruch oder mein Spruch für die Wahl, der auf dem Wahlflyer bei mir steht: Wichtiges richtig machen.
Ja.
Und was wichtig ist, das werde, wenn ich gewählt werden sollte, nicht ich als Bürgermeister alleine festlegen und auch nicht alleine festlegen können, selbst wenn ich wollte. Man muss, glaube ich, eine Meinung vorgeben als Bürgermeister, Richtung vorgeben und aufzeigen, was alles zu machen ist. Und dann muss man eben diese Qualität der Stadträte mit nutzen und sagen, was gehen wir zuerst an? Und dann müssen wir das auch umsetzen und nicht 10, 20 Projekte, vor allem wenn sie größere Projekte sind, gleichzeitig angehen. Das ist dann jeder unzufrieden, wenn man diskutiert und diskutiert und diskutiert und kommt zu keinem Ergebnis. Kleine Sachen oder kleinere Sachen, wie es jetzt zum Beispiel, was ich gesagt habe, eine Leichenhalle zu streichen oder Feuerwehrhaus, eine Heizung einzubauen. Die Freiwillige Feuerwehr in Vonheim wäre bereit gewesen, da sehr viel in Eigenleistung machen. Solche Sachen darf man als Stadt nicht bremsen. Man muss die unterstützen, man muss ehrenamtliche Arbeit unterstützen. Ja. Und das Gleiche gilt für Vereine. Es ist immer diskutiert, was muss man Vereinen bezahlen? Man muss Vereinen eigentlich gar nichts bezahlen, weil der Verein sich selber tragen muss. Was man machen muss, wenn die was vorhaben, dann gibt es Satzung oder auch Beschlüsse. Wenn sie an Liegenschaften was machen oder in Investitionen tätigen, gibt es 10% meines Wissens in Wassertrüdingen als Zuschuss von der Stadt. Das ist schon mal eine große Hausnummer und da muss man einfach deren Arbeit würdigen. Ich denke jetzt an die Sportlerehrung, wo viele sagen zu mir, unsere Arbeit wird nicht gewürdigt. Aber es ist nur ein Punkt. Wenn man das dann macht, dann muss man kann nicht alles und muss auch nicht alles mit Geld regeln. Und es ist auch so, dass freiwillige Zuschüsse in der finanziellen Situation, in der sich Wassertrüdingen befindet, auch schwierig sind. Und wenn ich einem Verein einen Zuschuss gebe, dann muss ich das Gleiche dem anderen machen. Und was mir auch ein ganz wichtiges Anliegen ist, ich war jetzt auch so viele Bürgerversammlungen und immer wieder höre ich aus Ortsteilen und aus Wassertrüdingen in die andere Richtung, aus Ortsteilen höre ich, die Kehrmaschine fährt bei uns nur zweimal im Jahr, mittlerweile sogar teilweise nur noch einmal. Früher ist es vor der Konfirmation gefahren und an der Kirchweih. Jetzt fährt es nur noch einmal und in Wassertrüdingen fährt es 7-mal. Und das ist nicht korrekt, das ist nicht richtig. Für mich ist das wichtig und das habe ich auch in Dörrwangen in Marktgemeinde so praktiziert. Das war auch dort mein Anliegen, dass man die Kommune immer als Gesamtgemeinde betrachtet und die Leute mitnimmt und nicht sagt, ich bin ein Schobdacher, ich bin ein Fernheimer, ich bin ein Obermögersheimer, ich bin ein Geizheimer, ich bin ein Wassertrüdinger.
Sondern
dass man schaut, was ist wo zu machen. Ja. In jedem Ortsteil gibt es Aufgaben, in der Stadt Wassertrüdingen gibt es eine Vielzahl mehr an Aufgaben. Da ist auch das Engagement der Bürger weniger, als es in den Ortsteilen ist. In Ortsteilen kriegt man, denke ich, ganz, ganz viel in den Griff, wenn man deren Arbeit würdigt. Die nehmen ganz viel selber in die Hand. Ganz viele positive Beispiele. Am Ausspracheabend in Obermögersheim am Kirchweih Mittwoch, an dem ich war, hat einer erzählt, dass er am Baum aus dem Graben gezogen hat, der das Wasser aufgestaut hat, den Weg ausgeschwemmt, das hat er mit seinem
Eigeninitiative
genau
ergriffen.
Und sowas
hat.
muss man ja, schätzen, sowas muss man positive Rückmeldung geben und froh sein, dass diese Aufgabe nicht an Bauhof oder an der Verwaltung hängen bleibt.
Und sich bedanken und sagen, toll gemacht.
Genau. Ne? Und das ist, was ich meine, mit positiv ins Positive kehren, wieder Lust an Beteiligung wecken. Mhm. Und wenn sowas ist, das auch von Stadtseite aus unterstützen, und das muss nicht immer finanziell sein, sondern da geht es ganz, ganz viel um Wertschätzung.
Ja, und ich sage immer, ein Lob kostet nichts. Ne?
Genau, meine Oma hat es anders ausgedrückt. Meine Oma hat gesagt, ein gutes Wort findet immer einen Platz.
Ja, das ist ein schöner Spruch. Das ist ein altmodischer, schöner Spruch und der bewahrheitet sich, ja. Sie haben ja schon mal gesagt, wie wäre es mit Prioritäten setzen? Wie wäre das da bei der Verteilung von Haushaltsmitteln? Wie stehen Sie da mehr auf die Schule hin oder wie es wirklich eigentlich zu sein hat und braucht?
Also bei Geld oder bei Haushalt, es ist klar, dass die Kassen knapp sind in Wassergrüningen.
Ja, ja. Mhm.
Und da gibt es zwei Möglichkeiten, wenn man den Haushalt in Griff kriegen kann. Das eine ist, Einnahmen zu steigern und das andere ist, Ausgaben zu senken.
So ist es, ja.
Und dann wird die Belastung geringer. Es muss man aber auch die Vielzahl der Aufgaben anschauen, wo man einfach machen muss.
Mhm.
Und in der Priorisierung, habe ich vorhin schon mal erwähnt, gibt es einfach Pflichtaufgaben und es gibt Küraufgaben.
Mhm.
Ich sage jetzt einfach einmal, der Wunsch nach Radwegen ist mit Sicherheit berechtigt. Aber wer sagt, wir gehen das an und wir machen das im Rahmen der Dorferneuerung, wo nicht einmal eine Flurneuordnung dabei ist. Erstens kommen die Dorferneuerung vielleicht erst in 5-10 Jahren. Da vertröste ich die Bürger auf irgendwas und sage, wenn ich so Projekte mache oder irgendwelche Konzepte erstelle, wirklich Begehrlichkeiten oder Erwartungen, die letzten Endes nicht erfüllt werden können.
Ja,
das heißt, wenn ich Prioritäten setze, wie ihr vorhin den Kindergarten angesprochen, ist klar, dass der Kindergarten zuerst gemacht werden muss und dann der Radweg kommt. Radweg wird ganz, ganz weit hinten stehen in Anbetracht der Fülle an Aufgaben, die generell zur Erhaltung der Infrastruktur, die bereits vorhanden ist, dient. Diese Sachen müssen zuerst angegangen werden, natürlich auch finanziert werden. Mhm. Und das muss immer, das darf man nicht vergessen, auch von der Verwaltung personell gestemmt werden können.
Ja, auf jeden Fall. Aber wissen Sie, was ich stelle das fest. Ne? Sie wissen ja, wo ich jetzt wohne. Und dann sehe ich ja immer, wie fleißig die da das Gras mähen da drüben am Ranken. Ne? Das war ja alles früher nicht da. Da ist ja die Wörnitz direkt hergegangen und die Wiesen sind dann gekommen. Und da hat man alles nicht braucht, die ganze Pflege. Ne? Jetzt ist meine Idee oder wie, könnte man da nicht manchen Asylanten dazu bewegen, dass der vielleicht ein wenig mitarbeitet. Ich habe mir schon mal sagen lassen vom Bauarbeiter, dass er gesagt hat, ja, das haben wir schon mal probiert, aber die stellen sich so quer, dass mehr kaputt ist als gut.
Also das weiß ich nicht, weil Asylbewerber haben mit Sicherheit auch, die bringen von ihrem Leben ja auch was mit an Können. Das sind
ja
nicht nur Leute, die gar nichts können oder zwei linke Hände haben, aber ich glaube, dass es ein rechtliches Problem ist. Und wenn Sie jetzt den Bereich Migration ansprechen, muss man, glaube ich, auch wieder differenzieren. Es gibt einen unterschiedlichen Status, rechtlichen Status von Migranten. Das heißt, der erste Status, wenn es handelt es sich um EU-Migranten, das heißt, die haben ja freies Recht des Wohnortes und des Arbeitsplatzes. Da brauche ich ja überhaupt nicht diskutieren. Die dürfen hier arbeiten und die können arbeiten und können zum Wohlstand und auch zur Sozialversicherung und so weiter auch beitragen. Dann haben wir natürlich auch Flüchtlinge, Asylbewerber.
Ja.
Und da ist es auch wieder schwierig, die alle in einen Topf zu werfen.
Kann man nicht,
weil die aus so vielen verschiedenen Ländern kommen und so viele unterschiedliche Kulturen mitbringen. Und da ist ja der rechtliche Status momentan, dass die nicht arbeiten dürfen. Und das ist eine Sache, was auch die Stadt Wassertrüdingen oder Kommunen nicht ändern können. Deswegen muss man für unterschiedliche Migranten auch unterschiedliche Angebote machen. Das Entscheidende ist, wenn sie arbeiten dürfen, also auch wenn sie nicht aus dem europäischen, also EU-Ausländer sind, sondern aus Europa kommen, was nicht aus Ländern, die nicht zur EU gehören, muss man auch schauen, dass man die möglichen Arbeit bringt, weil Arbeit
befriedigt
und verhindert soziale Konflikte.
Genau.
Die lernen die Sprache automatisch. Mhm, das ist der weitere Punkt, was das Wichtige ist, dass die Sprache lernen. Mhm. Und der nächste Punkt ist, dass die durch die super Arbeit der bereits bestehenden Helferkreise unterstützt werden. Mhm. Ich habe da immer wieder Kontakt mit Leuten, die kommen in die Schule mit Kindern, um die für den Schulbetrieb anzumelden. Diese Leute machen einen super Job, die übersetzen, geben sich Mühe, begleiten die auf Ämter und Ämtergängen und so weiter und so fort. Also ja, alles, was Helferkreisarbeit ist, super. Mhm. Und der ganz wichtige Punkt ist natürlich auch die Arbeit, was man nicht vergessen darf, der Vereine. Mhm. Ich war jetzt Samstag vor einer Woche am Sportplatz draußen beim TSV und zwei Spieler der ersten Mannschaft kommen aus Bosnien.
Schön, gut, prima.
Das ist eine Integration,
das ist wunderbar.
Was wichtig ist. Mhm. Und Integration kann auch nie nur eine Einbahnstraße sein. Das heißt, wir können als Staat, als Deutschland, als Kommune uns bemühen, wenn wir wollen. Wenn keine Integrationswidrigkeit da ist, ja,
dann wird es schwierig.
Und die Aufgabe von Kommune ist natürlich auch, entsprechenden Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Und das ist natürlich ein Riesenthema in Wassertrüdingen.
Haben wir momentan gar nicht so großartige Sachen. Ne,
aber das sind jetzt die Sachen, was jetzt, um nochmal zum Haushalt zurückzukommen, was ist wichtig? Wichtig ist, dass man die Pflichtaufgaben zuerst abdeckt.
Auf jeden
Da gehört
Fall.
Jetzt zum Beispiel Kindergarten dazu, da gehören auch Schulen dazu.
Ja.
Da muss ein Raumprogramm gemacht werden. Der Ganztagsbetreuungsanspruch in den Ferien ist für viele Familien wichtig, weil die
ganz
nicht so viel
wichtig.
Urlaub haben, damit sie die ganzen sechs Wochen Ferien ihr Kind beaufsichtigen können.
Genau so
also
ist
der Schritt grundsätzlich, was der Bund da gemacht hat und das Gesetz gemacht hat, grundsätzlich ja richtig. Nur ist es schwierig, weil sie die gesamte Aufgabe an die Kommunen übertragen haben, ohne für die Ausstattung mit finanziellen Mitteln
aber
zu sorgen.
Wissen Sie, ich habe ja lange in Amerika gewohnt, 3 Jahre, und da hat es das damals schon immer gegeben. Das hat es bei uns überhaupt nicht gegeben, dass da Ganztagsbetreuung war mit Mittagessen. Das hat es da drüben schon immer gegeben in Amerika, ne? Aber bei uns, da ist man dann Mittag haben, ne? Und dann, das hat es da schon immer gegeben.
Ja, es hat ja alles Vor- und Nachteile. Mhm. Als ein Kind, was in der Familie aufwachsen kann, ist mit Sicherheit kein Schaden. Und
man
kann halt auch nicht alle Verantwortung auf den Staat abwälzen.
Nein, kann
aber
man nicht, darf man nicht.
Wir haben natürlich schon das Ziel, als Staat insgesamt für Arbeit zu sorgen und dass Frauen auch in Arbeit gehen. Und dann braucht man entsprechende Betreuung, dass die auch arbeiten können.
Ja, also jetzt haben wir ganz schön viel plaudert als war und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, Herr Reuter, dass Sie heute bei mir waren und es war wunderbar mit Ihnen. Sie sind wirklich ein Mann der Tat, das habe ich schon rausgefunden und ich wünsche Ihnen alles erdenkliche Gute für Ihren Ziel und herzlichen Dank noch einmal.
Ich danke Ihnen auch. Ich war sehr gerne hier und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
So, und das war Magas Pralle Plaudertasche heute in Langversion. Und das ist die Maga gewesen. Es gibt die Möglichkeit für Sie, wenn Sie Magas Pralle Plaudertasche abonnieren wollen, dann können Sie das gerne machen. Im Anschluss an unser Ende der Sendung gibt es einen Button. Da drücken Sie drauf, abonnieren und dann sind Sie direkt mit dem mit Magas Pralle Plaudertasche Podcast verbunden. Besten Dank, bis zum nächsten Mal.